Liebe Freunde, bei uns daheim in Sachsen, da gibt es demnächst wieder mal Ferien. Und das ist dann die Zeit, wo man von seinen Bekannten aus allen Weltgegenden irgendeine Ferienpostkarte, Urlaubsfoto geschickt bekommt. Also man staunt ja, wo die Menschen heutzutage überall rumkriechen. In Griechenland, in den Legoland und in Vorderasien und in Hinterindien und was weiß ich alles. Ganz verrückter hat man eine Karte von der Ostsee geschickt. Also es gibt wirklich echte Abenteurer unter uns noch. Neulich bekam ich mal, morgen nehmen wir das andere Pult, ja? Okay. Neulich bekam ich eine Postkarte geschickt von einem Menschen, der hatte sich in Ägypten in der Wüste verlobt. Und auf der Verlobungsanzeige stand der Satz drauf: Wenn mancher an der Küste wüsste, wie gut sich's in der Wüste küsste. Und ich stand mal mit Wolfgang im Stau, und ihr wisst ja, wie das ist, wenn man im Stau ist. Man muss sich irgendwie beschäftigen, und da habe ich ihm das erzählt. Und da haben wir angefangen, so ein bisschen rumzublödeln und das noch ein bisschen rumzudrehen und noch ein bisschen was dazu zu machen. Und da ist folgendes Gedichtlein draus geworden: Wenn mancher an der Küste wüsste, wie gut sich's in der Wüste küsste, dann küsste er nicht an der Küste, als ob er nichts von Wüsten wüsste. Dann wären bei Wüstenküsserei die Küstenküsser auch dabei. Also. Also der hat mir da so eine Karte aus Ägypten geschickt, und da hat sich dieser Bekannte von mir mit noch ein paar anderen Kamelen da fotografieren lassen vor den Pyramiden. Habt ihr sicher schon mal gesehen, diese höckrigen Dinger, also ich meine nicht die Höcker von den Kamelen, sondern diese Hügel der Pyramiden, das sind ja eigentlich Grabhügel, riesige, große Grabdenkmäler. Die haben sich die ägyptischen Könige bauen lassen. Das heißt, man sagt immer so, der und der hat das und das errichtet. Die Könige selber haben nie was gebaut, die haben immer nur bauen lassen. Und dann heißt es dann später, nicht mehr von den Massen, die das gebaut haben, sondern da wird nur noch der Name des Erbauers genannt. Im Semper hat die Semperoper gebaut, Hitler hat die Autobahn gebaut. Honecker hat einen Palast der Republik gebaut. Schröder baute für 465 Millionen sein Kanzleramt. Also wenn das das Einzige ist, was von dem Mann mal übrig bleibt, wenn er so weitermacht, wird das das Einzige sein, was die Geschichte von dem überliefert. Also jedenfalls, es muss gebaut werden, das gehört sich für jeden anständigen König, das ist Ehrensache. Und als ich das Foto mit diesen Pyramiden in der Wüste gesehen habe, da habe ich so eine ungefähre Vorstellung bekommen von dem Ding, was der König Nebukadnezar mal in der Wüste hat bauen lassen. Wir kommen heute im Danielbuch zum Kapitel 3, und das geht los mit folgenden Sätzen. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Ich weiß gar nicht, wie hoch eigentlich der Nischel vom Karl Marx ist, der bei uns zu Hause steht. Der ist auf alle Fälle größer als dieses Gebäude hier. Und wo wir immer alle dran vorbeimarschieren mussten früher. Also der ist ja schon groß genug, aber im Vergleich zu dem, was der Nebukadnezar da hat bauen lassen, da ist das wirklich nur ein bescheidenes Köpfchen. Das Standbild von dem Nebukadnezar, das wird heutzutage nur noch übertroffen von dem Standbild, was sich der jetzige Präsident von Turkmenien hat bauen lassen. Auf einem 70 Meter hohen Sockel hat er eine 12 Meter große vergoldete Statue von sich selber draufstellen lassen. Die dreht sich den ganzen Tag immer mit der Sonne mit. Also sowas hat sich nicht einmal der Stalin geleistet. Der Nebu, der baut also auch, und er baut ein Riesenstandbild von einem Götzen. Eine Monumentalschöpfung, selbst für damalige Vorstellungen, also wirklich außerhalb jeder normalen Vorstellung und einfach maßlos. 30 Meter hoch. Und zwar stellt er das Ding auf in der flachen Ebene, eben weil man es da am besten von allen Seiten sehen kann. Nur dass die Leute es nur sehen, das genügt dem Nebukadnezar nicht. Die müssen davor in die Knie gehen, also unter dem tut es Nebu nicht. Die Massen sollen nicht nur ansehen, die sollen anbeten. Also werden die Volksmassen zur Standbildweihe zusammengetrommelt, denn, so lesen wir, sie sollten zusammenkommen, um das Bild zu weihen. Weihe ist immer so ein Zeichen für einen Totalanspruch. Ein Gebäude wird geweiht, zum Beispiel eine Kirche, und dient dann nur noch diesem einen Zweck, dass sich die Gemeinde versammelt. Ein Priester wird geweiht und er dient dann nur noch Gott. Die Jugend wird geweiht. Wem dienten und gehörten die dann eigentlich? Ein Bild wird geweiht und das gehört dann eben nur noch dem König. Die hat den einen Zweck, er soll verherrlicht werden, er soll angebetet werden. Wenn man das als Deutscher so liest hier, da kommen einem ja sofort die Erinnerungen an den deutschen Unterricht. Man muss an die deutsche Geschichte denken. Vielleicht fällt euch das noch ein. Hier, Friedrich Schiller, Wilhelm Tell, diese Geschichte, wie der Gessler einen Hut auf einer Stange aufhing und die Leute sollten diesen Hut grüßen. Ja, die Geschichte mit dem Gessler haben wir die meisten inzwischen vergessen. Deshalb war es dann später nicht mehr ein Hut, sondern Hitler, vor dem die Leute gegrüßt haben. Ich habe Fotos gesehen von Frauen, die vor dem Volksempfänger, vor dem Radio stehen, in irgendeinem Zimmer. Oben drauf ist ein Hitlerbild und die Frauen haben mit solchen erhobenen Händen der Rede von Hitler zugehört. So ist das mal gewesen. Freunde, ihr müsst die Geschichtsbücher lesen. Und ihr müsst das Buch der Bibel müsst ihr lesen. Und das müsst ihr miteinander vergleichen. Und ihr werdet merken, es ist alles schon mal da gewesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das ist auch so ein Satz, der aus der Bibel stammt. Also, bei Nebo wird geweiht. Jede Weihe macht klar, wo etwas hingehört. Und deswegen wird ja auch so viel Wert auf Weihen gelegt, selbst wenn die Leute nur mit dem Lippenbekenntnis mitmachen. Das nimmt der Nebo in Kauf. Denn er weiß, wenn einer bei einer Weihehandlung mitmacht, da kommt er damit unter die Macht, die dahinter steht. Da bleibt was hängen, da wird die Seele in Beschlag genommen. Da wird die Seele des Menschen an Ketten gelegt. Hier geht es ja äußerlich nicht bloß um so eine Demonstration, sondern hier geht es in Wirklichkeit um Religion. Das ist ein lateinisches Wort, Religion, das heißt Religio, das heißt Bindung. Eine Weihe ist eine religiöse Handlung und hier wird es jetzt ganz penetrant religiös. Es wird befohlen, dass sie niederfallen und anbeten. Es wird euch befohlen, ihr sollt niederfallen und das goldene Bild anbeten. Im Allgemeinen hat die Allgemeinheit der Bevölkerung ja wenig Lust, an solchen Einweihungsfeiern teilzunehmen. Und deshalb lässt der Nebo die Bevölkerung zur Standbildweihe kommandieren. In Nebos Reich geht überhaupt alles auf Kommando. Die Massen mussten, so heißt es hier, dem Standbild gegenüber aufmarschieren. Dort mussten sie warten, bis das Standbild enthüllt wurde. Dann mussten sie jubeln, wie es ihnen eingedrillt war. Die mussten dauernd. Also ungefähr so wie bei der Einweihung von der öffentlichen Bedürfnisanstalt in dem Film Klos Merl, falls das mal jemand gesehen hat. Nur mit dem Unterschied, dass beim Nebu die Leute antreten mussten, auch wenn sie gar nicht wollten, während sie in Klos Merl austreten durften, wenn sie mal mussten. Beim Nebu mussten sie alle kommen und fröhlich sein. So kann man ja fröhliche Stimmung nicht kommandieren. Aber man kann sie manipulieren, man kann sie stimulieren. Und das größte Stimmungsmittel seit allen Zeiten, das ist schon immer die Musik gewesen. 3, 4, ein Lied. Wenn ihr hören werdet, den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller Art Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Also ihr seht, hier ist mehr als ein kleines Laienorchester am Werke. Es ist ein reichhaltiges Musikangebot. An erster Stelle natürlich Trompeten, Posaunen, Blasmusik, also Marschmusik. Das ist was, was in die Beine geht. Das ist was für Männer ohne Kopf. So Ärsche auf Beinen, die nicht weiter lieben, wie Marschmusik und Krach machen. Dazwischen gibt es sanfte Harfenklänge für die Frauen, Zittern für die zittrigen Alten, ein paar Flöten für die Kinder und für die jungen Leute natürlich Lauten, also Gitarren, laute Gitarrenmusik, das ist wichtig. Für jeden Geschmack etwas, vom flotten Marsch bis zur feierlichen Hymne, vom Kleinkind bis zum alten Bock, Schalmeienton und harter Rock. Und zum Schluss ist hier ganz pauschal die Rede von den vielen anderen Instrumenten. Ich weiß ja nicht, was sie damals in Babylon alles noch für Instrumente gehabt haben. Vibraphon und Sousaphon oder Megaphon. Jedenfalls eins war ganz bestimmt dabei. Und das ist so selbstverständlich, dass es hier gar nicht erst erwähnt wird. Nämlich die Trommel. Weil dazu die Trommelstöcke gehören. Das Schlagzeug. Dazu gehören ja Schlagstöcke. Und die sind bei größeren Versammlungen ja auch außermusikalisch sehr gut einsetzbar. Und wer mit denen bearbeitet wird, der hört dann die Engel singen. Die ganze Veranstaltung ist psychologisch raffiniert aufgebaut. In der flachen Ebene, wie auf einem solchen riesigen großen Tablett, da steht das goldene Götzenbild glitzernd in der Sonne, die Massen in Marschblöcken drumherum, durch Musik manipuliert. Also das ist fantastisch inszeniert. Hier kann man mal sehen, wie man eine Großveranstaltung aufziehen muss. Und wenn ich bedenke, mit welcher satanischen Meisterschaft der Hitler seine Riesenaufmärsche in Deutschland inszeniert hat, zum Beispiel in Nürnberg auf dem Reichsparteitagsgelände, da habe ich den Eindruck, der hatte genau den gleichen Lehrmeister wie der Nebukadnezar. Und für diese Vermutung habe ich noch einen zweiten Grund. Und das ist der nächste Punkt. Das war nämlich so, die Massen mussten anmarschieren, sich vor dem Standbild aufstellen und dann kriegten sie erstmal eine Belehrung. Belehrung ist immer fürs Volk wichtig. Wenn die Düsseln nicht von selber merken, wann sie klatschen sollen, muss es ihnen eben gesagt werden. Die werden also instruiert, an welcher Stelle sie spontan zu jubeln haben. Der Herold, also der Regierungssprecher, rief laut: Es wird euch befohlen, wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Diese Sätze mit den Instrumenten, die habe ich euch ja vorhin schon mal vorgelesen. Und wenn ihr das Kapitel mal lest, dann merkt ihr, die kommen noch ein paar Mal vor. Genauso, wirklich, immer wiederholt. Also das geht einem richtig auf die Nerven, wenn man das hier liest. Das ist ja der Sinn der Propaganda. Alles muss 10-mal gesagt werden und so lange, das kennt ihr doch vom Fernseher, immer wieder das gleiche Zeug den Menschen in die Köpfe einhämmern. Und so ist das ja auch. Es muss immer wieder mit den gleichen Worten das Gleiche gesagt werden und den Massen eingetrichtert werden. Spätestens bei Ertönen des musikalischen Signals. Da habt ihr freiwillig einen Jubel auszubrechen und wehe dem, der nicht mitjubelt. Denn jetzt geht die Belehrung weiter. Jetzt kommt der Vers 6. Und da heißt es, wer aber dann nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Der Nebu ist also nicht nur Denkmalsetzer, der ist auch Ofensetzer. Der hat überhaupt alles im Land gesetzt. Was der setzen lässt, das ist Gesetz. Und wer sich widersetzt, bei dem setzt es was. Für widerspenstige Elemente, die sich an den staatlich verordneten Gesetzen vergehen und an so einer Weihe nicht teilnehmen wollen, für die hat Nebu einen Ofen gesetzt. Einen Verbrennungsofen für Menschen. Das war vor 2500 Jahren. Aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, in der Bibel steht drin, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ist ja alles schon mal da gewesen, sogar Verbrennungsöfen für Menschen. Erinnert euch das nicht an andere Öfen und andere Bilder? An Öfen, die mal in Deutschland gestanden haben, oder Polen, wo Millionen Menschen drin verfeuert worden sind? Fällt euch nicht auf, wie die Bilder sich gleichen? Ich weiß nicht, ob der Hitler die Bibel gekannt hat und gelesen hat. Aber ich frage mich, wo hat denn der diese teuflische Idee mit den Öfen hergehabt? Vermutlich steht hinter Nebukadnezar und Hitler der gleiche Geist, der gleiche Herr, der gleiche Teufel. Der Teufel herrscht dort, wo die Angst herrscht. Nebus Ofen ist sozusagen der Zentraldampfkessel des ganzen Landes, also abgekürzt ZK. Und von diesem Zentraldampfkessel aus, da wird allen eingeheizt und Dampf gemacht. Vom obersten bis zum kleinsten Bürger. Und wer dem ZK nicht gehorcht, der landet im KZ. Natürlich heucheln sie jetzt alle Überzeugung und Begeisterung, aber in Wirklichkeit haben natürlich alle nichts weiter als Angst. Die Angst vor dem Feuerofen, das ist die geheime Triebkraft im Reich des Nebukadnezar. Denn er weiß, wer Angst hat, der ist beherrschbar. Die Angst ist so groß, dass ihr alle zum Opfer fallen. Alle. Und es fielen nieder alle. Steht hier. Die Herren Professoren und die Intellektuellen, genauso wie die Arbeiter, die Freischaffenden, alle. Das ist leicht für uns, über die Menschen vor 2500 Jahren oder vor 50 Jahren oder vor 25 Jahren ein Urteil zu fällen. Das ist leicht für uns, weil wir nämlich gar nicht ermessen können, wie groß die Angst gewesen ist, als in Babylon und im Buchenwald die Öfen brannten und als in den Stasi-Kellern die Beleuchtung Tag und Nacht geglüht hat und nie ausging. Heute sind die Öfen stillgelegt. Inzwischen sind bei der Stasi die Lichter ausgegangen. Die KZ-Öfen sind nur noch grausige Erinnerungsstücke. Seid ihr mal in Buchenwald gewesen? Habt ihr euch das mal angeguckt, wie so ein Ofen aussieht? Gleich neben Weimar, wo Schiller und Goethe da ihren Traum geträumt haben. Edel sei der Mensch, hilfreich und gut, der große Traum des Humanismus. Ein paar Meter weiter konnte man sehen, wo ein Humanismus ohne Gott landet. Da standen die KZ-Öfen. Na, heute ist es nur noch Museum. Jedes Mal, wenn ich an der Autobahn in Weimar vorbeifahre, da sehe ich drüben auf dem Ettersberg dieses KZ-Gelände liegen, so ein großer Gedenkturm. Da bete ich jedes Mal und danke Gott, dass ich da nie war und dass das vorbei ist. Und das bitte ich ihn darum, dass sowas in Deutschland nie wieder vorkommt. Und denke an die vielen, die heute noch in solchen KZs sitzen, in vielen Ländern der Erde. Naja, das ist alles zum Glück vorbei. Heute für uns keine Gefahr mehr, aber damals war das lebensgefährlich. Wer nicht nach Buchenwald und Auschwitz wollte, der hat eben seine Verbeugung gemacht. Der stimmte in den religiösen Ruf Heil Hitler mit ein und hat damit sein Leben gerettet. Und keiner von uns hat ein Recht, sich überheblich über die zu äußern, die damals umgefallen sind. Wir sind nicht den irren Richter. Und du musst dich vor Gott genauso mal verantworten für das, was du in deinem Leben tust oder nicht tust, wie die von damals. Das stimmt, die haben damals versagt. Die sind schuldig geworden, sie haben geschwiegen. Und wir haben das ja von dem Dr. Martin Luther King gelernt, wer ein ungerechtes System dazu schweigt, der unterstützt es gleichzeitig. Es war nicht der böse Hitler allein, es war nicht der böse Nebukadnezar allein, sondern es heißt hier, sie fielen und beteten an, fielen nieder, alle. Aber auch wenn wir die nicht verurteilen können, die damals umgefallen sind, dann können wir doch die verehren, die damals nicht umgefallen sind. Und die gab es ja auch. Im Nazireich waren das ein paar mutige Kommunisten, Christen und andere, die widerstanden haben. Und die mussten dann zur Strafe in die Öfen. Genau wie die Juden. Auch im Reich des Nebukadnezar gab es einige, die nicht mitmachten. Und das waren die Juden. Drei junge Männer, es sind unsere Freunde, die ich euch gestern schon vorgestellt habe. Atze, Micha und Hansi. Der Daniel ist diesmal nicht dabei, der ist vielleicht gerade auf Dienstreise. Aber die anderen drei sind am Ort. Und die müssten ja von Gesetzes wegen auf der Einweihungsdemo mit erscheinen. Und dort ihre Winkelemente schwenken. So hießen bei uns die Fähnchen immer bei den Demonstrationen. Winkelemente. Aber die drei Plätze auf der Bühne, die bleiben leer. Sowas fällt doch auf, nicht erscheinen, das kommt doch dem Selbstmord gleich. Sowas kann den Posten kosten. Nicht mitmachen kann sogar das Leben kosten. Aber die drei wissen, mitmachen kann das ewige Leben kosten. Ich habe die euch schon gestern vorgestellt, das sind drei junge Männer, die glauben an Gott. Und die kennen das erste Gebot. Die kennen das nicht nur, die haben das nicht nochmal in der Konfirmandenstunde gehört, sondern die leben danach. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Freunde, fast alle Konflikte, die die Gläubigen im Leben haben, jedenfalls alle Konflikte mit Weihen, Jugendweihen und solchem Zeug, die hängen mit dem ersten Gebot zusammen und sind von daher zu beurteilen und von daher zu klären. Unsere drei Jugendfreunde, die können an der Weihe nicht teilnehmen, weil sie wissen, der Mensch darf nur Gott alleine anbeten und niemals ein Götzenstandbild und wenn es noch so groß ist. Anbeten heißt ja, jemanden oder etwas so verehren und gehorchen, wie es eben nur Gott zukommt. Aber Nebu ist nicht Gott. Dem fehlt so ziemlich alles zu einem Gott. Vor allem fehlt ihm dazu die Hauptsache. Und das ist die Liebe. Gott ist ein liebender Gott. Der schenkt, der liebt, der gibt. Und nur was aus Liebe geschieht, das will er. Und deshalb kennt Gott keinen Zwang. Zwang und Liebe, das schließt sich gegenseitig aus. Gott kennt nur Freiwilligkeit. Er will freiwillig geliebt werden. Und er selber liebt uns auch freiwillig. Keiner zwingt ihn dazu. Wer wollte denn Gott dazu zwingen, uns lieb zu haben? Gibt es irgendeinen Grund, den du nennen kannst, warum Gott dich lieb haben sollte? Im Gegenteil, wenn du ehrlich bist, kannst du nur noch Gründe aufzählen, warum er dich eigentlich nicht lieb haben kann. Erstens mal könnte Gott genauso gut ohne uns auskommen. Der braucht uns ja nun schließlich nicht. Und zweitens haben wir Menschen ihn doch ständig nur enttäuscht. Seine Liebe nicht erwidert, ihm wehgetan. Mit einem Wort, wir haben gegen ihn gesündigt. Und Sünde ist ja nicht nur, wenn du was Böses denkst oder tust oder so, sondern Sünde ist die Behauptung, ich brauche keinen Gott. Ich lebe ohne den, ich komme ohne den zurecht. Und mit dieser Behauptung, da tust du Gott weh. Und obwohl du Gott weh tust und es ihm dann jedes Mal einen Stich ins Herz gibt, wenn du diese These aufstellst, ich brauche Gott nicht, ich lebe ohne den. Obwohl du, wie alle Menschen, ihn x-mal enttäuscht hast, da hat Gott dich, wie alle Menschen, lieb. Unbeirrbar, unveränderlich, unbeschreiblich. Und er möchte von dir wieder geliebt werden, freiwillig. Natürlich könnte Gott vor uns Menschen hintreten und uns mal seine Kraft zeigen. Der könnte zeigen, dass es ihn wirklich gibt. Und dann müssten die Menschen eben alle an ihn glauben. Das bliebe uns ja dann gar nichts anderes übrig. Bloß dann wäre das ja keine Freiwilligkeit mehr. Dann wäre es doch keine freiwillige Herzensangelegenheit mehr. Dann wäre es ja nur noch eine Einsicht in die Notwendigkeit. Und deshalb bleibt Gott lieber verborgen und leise und unauffällig. Und deshalb ist Gott in der Gestalt von Jesus Christus zu uns gekommen als ein Säugling. Vor einem Säugling braucht sich niemand zu fürchten. Und das Einzige, was ein Säugling braucht, ist auch wiederum Liebe. Gott möchte freiwillig geliebt werden. Und genau das kann der Nebu weder mit seiner Musik, noch mit Reichtum, noch mit Religion erreichen. Der hat erreicht, dass sie ihn anbeten. Das hat er geschafft. Manche Zähne knirschen, manche mit der Faust in der Tasche, manche haben sich vor sich sicherlich ausgespuckt und geekelt. Jedenfalls hunderttausende knien vor dem im Staube. Das schafft er. Aber Liebe kann er sich dadurch nicht erzwingen. Bei Gott ist die Liebe der Motor, der unseren Glauben antreibt. Bei Nebu ist der Motor die Angst. Und wo die Angst regiert, da blüht das Spitzelwesen. Die drei jungen Männer werden sofort denunziert. Hier, die sind nicht zur Demo erschienen. Die werden auf der Stelle verhaftet und dem König vorgeführt. Und der verliert sofort die Fassung. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Da hat einer alle Macht. Der regiert über 3 Millionen Menschen. Die kuschen alle. Der kann jeden verbrennen, der nicht mitmacht. Und da gibt es eben drei von 3 Millionen, die nicht mitmachen. Es ist doch im Grunde genommen, es ist doch eigentlich lächerlich. Aber solche Diktatoren wie Nebu, die haben keinen Humor. Der lacht nicht. Der tobt sofort los, der sagt, was, ihr wollt meinen Gott nicht anbeten? Dann schmeiße ich euch in den Ofen. Und dann wollen wir doch mal sehen, was das für ein Gott ist, der euch aus meiner Hand retten könnte. Die drei jungen Männer, die fangen jetzt nicht an, mit dem Nebukadnezar über Gott zu diskutieren. Es gibt einen Moment, da hört jede Diskussion auf. Und sagen zu ihm, es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, dann kann der uns retten. Aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er uns retten. Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Sowas hat dem Nebukadnezar noch keiner gesagt. Das hat noch keiner gedacht. 3 Millionen beten an. Und da sind drei, die machen nicht mit. Das sind keine Supermänner. Das sind einfach drei junge, einfache Männer, die an Gott glauben. Die Gott gehorchen, die wissen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die Gott lieben. der Bibel steht mal drin, Furcht ist nicht in der Liebe. Die drei beten das Bild nicht an. Drei geben ihre Seelen nicht her. Drei Menschen in diesem Land kennen jemanden, der größer ist als Nebukadnezar und sein 30 Meter hohes Standbild. Drei haben keine Angst. Und wer keine Angst hat, der ist nicht beherrschbar. Hier ist die Macht des Nebukadnezar zu Ende. Und weil er das merkt, dass er hier nichts mehr ausrichten kann, da schnappt er vollkommen über. So wie der dicke Göring damals in Leipzig beim Reichstagsbrandprozess angefangen hat, unflätig zu brüllen, als der Kommunist Georgi Dimitrov ihm mal die Wahrheit gesagt hat. So verzerrt sich hier das Gesicht des Nebukadnezar, der verliert das Gesicht und die Nerven. Der kriegt einen Tobsuchtsanfall und in seiner Wut, da erlässt er einen Befehl, also der ist in seiner Maßlosigkeit schon wieder lächerlich. Der Ofen, der sowieso schon glüht, der muss noch 7-mal heißer gemacht werden. Und dann müssen die drei auf der Stelle mit Hut und Mantel da rein. Die ersten Menschen, die in einen feurigen Ofen geworfen wurden, das waren Juden. Was jetzt kommt, das kann ich euch nicht erklären. Und der Nebu kann sich es auch nicht erklären. Denn als er durch das Guckloch in den Ofen reinguckt, da sieht er, dass diese drei Männer da drinnen nicht brennen, sondern feuerfrei in dem Ofen rumrennen. Er lässt das Experiment sofort abbrechen. Die werden mit der Feuerzange wieder rausgeholt. Es wird eine Kommission eingesetzt und es wird festgestellt, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte noch nicht mal einen Brand an ihnen riechen. Jetzt ist beim Nebukadnezar der Ofen aus. Jetzt steht der vor einem Rätsel. Der weiß ja nicht, dass der lebendige Gott in der Bibel zum Beispiel mal die Verheißung gesagt hat, wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Der Nebu muss erkennen, dass er es hier nicht einfach mit drei irgendwelchen Männlein zu tun hat, sondern dass da noch ein anderer seine Hand mit im Spiel hat. Denn als der in den Ofen guckte, da sah er nicht nur die drei jungen Männer, sondern vier. Und er ruft ganz erstaunt und sagt, haben wir nicht drei Männer gebunden in das Feuer werfen lassen? Die anderen antworteten und sagten zum König, ja, so ist es. Da sagt er, ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen. Und die sind unversehrt. Und der vierte sieht aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Wer dieser vierte gewesen ist, das werden wir erst erfahren, wenn wir im Reich Gottes sind. Aber ich denke, dieser vierte Mann ist nicht nur, wie der Nebu hier vermutet, ein Sohn der Götter, sondern ich sage, das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus, der mal gesagt hat, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wir sind hier zusammengekommen im Namen von Jesus, also ist er jetzt auch hier mitten unter uns. Wenn der Teufel jetzt hier zum Fenster reingucken würde, wie damals der Nebu durch die Ofenklappe, der sieht ja nicht bloß mich hier stehen und euch hier sitzen, sondern neben mir steht Jesus, der sitzt neben dir, der ist hier. Denn Jesus ist ja nicht nur vor 2000 Jahren runtergekommen in den Feuerofen dieser Welt, der ist ja auch runtergestiegen in das Reich des Todes und am dritten Tage auferstanden von den Toten und lebt. Und das ist für mich der Punkt, wo ich zum Beispiel aufhöre zu diskutieren und zu argumentieren. Ich habe dafür, dass Jesus lebt, keine Beweise. Der Franz Werfel hat mal mit Recht gesagt, für diejenigen, die an Gott glauben, ist eine Erklärung nicht notwendig. Für diejenigen, die nicht an Gott glauben, ist keine Erklärung möglich. Die Wahrheit, dass Jesus lebt, die ist nicht erklärbar, aber die ist erlebbar, die ist erfahrbar. Du erfährst die in dem Augenblick, wenn du bereit bist, das zu tun, was Jesus von dir verlangt. Jesus sagt, wenn ihr meinen Worten gehorcht, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Freimachen von der Angst. Zum Beispiel, wenn du durch das Feuer der Kritik gehen musst. Oder wenn dich der glühende Hass trifft. Oder wenn dir deine Schuld auf der Seele brennt. Und wenn du diese Freiheit gerne haben möchtest, die Freiheit von der Angst und ein Leben führen möchtest, ohne ein gekrümmtes Rückgrat, dann kann ich dir nur raten, dann schließ dich dem auferstandenen Jesus an. Und ich will dir sagen, wie du das machen kannst. Das geht nur so, indem du zu ihm sagst, ja, ich möchte mit dir leben. Früher, so zu DDR-Zeiten, da habe ich immer versucht, wenn ich unterwegs gewesen bin, zu Hause meine Frau anzurufen. Ihr müsst ja wissen, bei uns, also Handys waren noch gar nicht erfunden, die meisten hatten keine Telefone in ihren Häusern. Ich musste meistens in ein öffentliches Postamt gehen, um meine Frau anzurufen. Einmal komme ich in so ein Postamt da rein und da war so eine Türe, wo ein Telefon drüber abgebildet war, so eine Telefonzelle. Ich mache die Türe auf, weil ich telefonieren will. Stockfinster da drin. Also wie so ein schwarzlackierter Sarg bei Mondfinsternis. Ich sage zu dem Fräulein von der Post, können Sie bitte mal Licht machen, ich möchte mal telefonieren. Da sagt die, gehen Sie mal erst mal rein, da werden Sie schon sehen. Ich sage, naja, ich kann ja nicht herein, es ist doch finster. Und da sagt die wieder, da gehen Sie mal erst mal rein. Da bin ich in die Zelle reingegangen und in dem Moment, wo ich auf den Boden der Zelle trat, ging über mir das Licht an. Wenn ich angefangen hätte, mit der zu diskutieren und zu sagen, beweisen Sie mir mal, dass das Licht angeht, wenn ich da reingehe, da hätte die mir von ihrem Standpunkt aus hinterm Schalter gar nichts beweisen können. Und ich kann dir von meinem Standpunkt hier oben aus auch nichts beweisen. Ich kann dir nicht beweisen, dass Jesus hier ist. Und dass er dich liebt. Und dass er dich haben will. Meine Chance damals, mein Ziel zu erreichen, mein Ziel war, ich wollte meine Frau sprechen. Meine Chance war, dass ich das gemacht habe, was mir das Fräulein von der Post gesagt hat. Ich habe das gemacht, was die gesagt hat. Ich bin da reingegangen. Ich habe diesen einen Schritt habe ich getan. Und das ist deine Chance. Du kannst nur das machen, was ich dir hier sage. Nämlich, stell dich doch mal auf diesen Standpunkt von Jesus. Und du wirst sehen, in dem Augenblick, da geht wirklich bei dir das Licht an. Das hat er uns versprochen. Er hat gesagt, wenn ihr zu mir kommt, dass er uns seinen Geist gibt. Dann sehen wir klar, wer wir sind und was Gott von uns will und was in der Welt läuft. Da kriegst du wie so eine Art Erleuchtung, verstehst du? Da wird deine Birne helle. Das macht der Geist Gottes. Aber erst, wenn du dich auf diesen Standpunkt von Jesus stellst. Also wenn du wirklich mal mitkriegen willst, was im Leben läuft. Wenn du eine Orientierung haben willst. Wenn du einen festen Standpunkt haben willst. Wenn du ein freier Mensch sein willst. Dann rate ich dir, dann stell dich auf den Standpunkt von Jesus. Das ist der sicherste Standpunkt der Welt. Wie macht man das? Ich sage ja, du musst es Jesus sagen. Das heißt, sich auf den Standpunkt von Jesus stellen. Das heißt, sich bekehren. Das heißt, mit ihm anfangen. Sag ihm, okay, ich möchte ein Mensch der Wahrheit werden. Ich möchte frei werden. Ich habe keine Lust, länger zu buckeln und zu kriechen und mich hinter einer Maske zu verstecken und in der Masse mitzulaufen. Ich möchte mit dir mitgehen. Ich möchte eine Persönlichkeit werden. Ich möchte ein freier Mensch sein. Unabhängig von allen anderen. Sag das doch Jesus. Und das kannst du dort machen, wo du jetzt sitzt. Auf deinem Stuhl kannst du mit ihm reden, in deinem Herz. Oder gehst nachher zu einem der Seelsorger, zu so einer angegebenen Zeit. Geh zu einem Menschen, mit dem du dich mal aussprechen kannst. Wo du auch deine Fragen loswerden kannst. Dazu sind wir ja da, dass wir auch über deine Fragen reden können, über deine Zweifel. Das ist ja hier eine herrliche Gelegenheit, dass wir diese Seelsorgemöglichkeit haben. Dass Menschen da sind, die haben Zeit, sich dir zu widmen. Aber wenn du sagst, nee, ich will gar nicht länger warten, ich will das auf der Stelle jetzt tun. Ich will auf der Stelle mit Jesus anfangen. Okay, kannst du gleich in der nächsten Minute, Wolfgang wird kommen und sein Lied singen. Und während des Liedes, was der Wolfgang singt, da kannst du hier vorkommen. Stellst du dich hier unten hin und ich stelle mich dann auch da hinten hin. Ich warte dann hier unten auf dich. Und wenn du hierher gekommen bist, dann beten wir zusammen. Dann spreche ich dir ein Gebet vor und du sprichst es nach und das ist dann der entscheidende Schritt. Und dann kommen noch andere Christen, die mit dir reden und leben wollen. Eins will ich noch dazu sagen. Ich habe euch eine Geschichte erzählt von drei jungen Männern heute, die in ein schweres Leiden geführt worden sind. Und ich will euch nicht verschweigen, wenn man mit Jesus geht, ist das kein leichter Weg. Der kann auch ins Leiden führen. Wir wollen euch hier nichts vormachen. Der Weg mit Jesus ist nicht leicht, aber der ist schön. Und zwar deswegen, weil er richtig ist. Weil es der einzige Weg ist, der in die Freiheit führt, in das Reich Gottes führt. Und deswegen laden wir dich auf diesen Weg ein, obwohl wir wissen, dass er nicht leicht ist. Als Christ bewusst zu leben, ist spannend, schwer und schön. Bei euch ist die Entscheidung gefallen und wir wollen sie jetzt festmachen. Ich spreche euch jetzt ein Gebet vor, ein paar ganz kurze Sätze und bitte euch, wenn das das Gebet eures Herzens ist, dass ihr das laut mit nachsprecht. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte, vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben. Mit Leib, Seele und Geist. Mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ich lese euch noch ein Wort aus der Heiligen Schrift vor. Jesus sagt, wenn der Sohn Gottes, damit meint er sich, wenn der Sohn Gottes euch frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Der Herr segne euch. Und jetzt geht hin in dem Frieden des Herrn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Friede sei mit euch.